Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir machen heute eine kurze Folge und zwar mit der Fragestellung, was ist hilfreich für eine gesunde emotionale Entwicklung? Wie wir zu der Frage kommen, uns haben einfach schon einige HörerInnen geschrieben, dass sie das immer mal gerne wollen, weil natürlich viele psychische Erkrankungen oft darauf zurückgeführt werden, dass man in dem Kindesalter emotional nicht ganz stabil aufgewachsen ist oder dass man Dinge erlebt hat, die die emotionale Entwicklung beeinträchtigt haben. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir doch für alle da draußen mal eine Folge darüber, was gibt es für Tipps und Tricks und was ist so die Basis für eine gesunde emotionale Entwicklung?
Ja, das ist eine gute Idee. Denn erstens ist das wichtig, wenn wir zum Beispiel Kinder in der Umgebung haben oder Menschen, die Kinder erziehen, dann kann man da ein gutes Beispiel geben und das gut machen. Und es ist auch für einen selber wichtig, um zu verstehen zum Beispiel, wo hat es denn gehakt? Warum kann ich das denn zum Beispiel nicht so gut? Weil ich finde, gerade in der emotionalen Entwicklung haben wir ganz wenig Standards, die wir gelehrt kriegen oder so. Und deswegen ist es auch oft schwer zu verstehen, woran liegt es denn genau? Es ist schwer, dass wir das festmachen können im Erwachsenenalter. Was ist denn genau nicht so günstig gelaufen bei mir? Und dafür ist diese Folge ganz gut.
Es natürlich immer wieder auch, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber vor allem, weil natürlich auch durch Social Media auch, gibt es natürlich viel Aufklärung in Richtung bestimmter Trends, also bedürfnisorientiert. Dann gab es früher anti-autoritär. Es gibt immer so Strömungen. Und das Ganze ist ja wahrscheinlich immer so wie mit Essenstrends. Manchmal sind Fette die Bösewichte, manchmal Zucker, manchmal Proteine sind die Helden gerade. So gibt es wahrscheinlich immer Strömungen, die das Ganze beeinflussen. Aber wahrscheinlich trifft das ja alles zu, damit unser Kind emotional stabil ist.
Ja, genau. Also solche Trends wechseln immer wieder. Und da sind aber auch viele Sachen dabei, die halt ungünstig sind. Zurück geht tatsächlich ein Großteil dessen, was wir über Erziehung und Entwicklung lernen, auf die Sozialisierung, die durch die Nationalsozialisten in den 30ern angestoßen wurde. Und zwar hat da eine Kinderärztin, die war gar nicht Kinderärztin, die war, glaube ich, Lungenfachärztin oder sowas. Die hat ein Buch geschrieben, Das erste Kind. Und da sind ganz viele Dinge definiert worden, wie wir mit Kindern umgehen sollen. Und das Ziel war aber von den Nationalsozialisten eine möglichst schlechte Bindung.
Was?
Damit eben Eltern ihre Kinder gerne hergeben an die Front, also für Kriege zum Beispiel. Okay. Und dann, also was auch wichtig war, den Willen der Menschen früh zu brechen, die eigene Individualität, um eben gehorsame, gebrochene Menschen zu produzieren. Und viele dieser Dinge ziehen sich bis heute durch. Also ich weiß nicht, ob jemand das von euch noch kennt. Wenn man ein Baby beruhigt, wenn es schreit, hört man nicht selten von Menschen. Muss man aber auch aufpassen, nicht, dass man es verzieht. Und
ja, ja, und dass man es verhätschelt, ne? Die müssen auch mal lernen, dass sie nicht im Mittelpunkt steht. Und wo ich immer denke,
naja,
aber es ist halt ein Baby, das natürlich steht im Mittelpunkt. Das kann ja noch gar nichts alleine.
Genau, und es lernt auch gar nichts. Also das fand ich immer so, weil meine Kinder haben alle beim Stillen zum Beispiel, wenn die eine, also manche machen das so, ich habe das so gemacht, dass man beide Brüste gibt. Und dazwischen war dann immer großes Geschrei im Sinne von, oh Gott, jetzt, warum ist es jetzt alle? Und ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt schon 5000 Mal gestillt und mein Baby ist offensichtlich dumm. Müssen wir es einfach so sehen. Es lernt noch nicht mal, dass ich 2 Möpse habe. Es denkt nach jedem Mops, oh Gott, jetzt ist alle. Und da ist, also deswegen, ich finde das total kontraintuitiv in allem. So, Babys lernen ja gar nichts. Wie kommt man dann auf die Idee, dass wenn ich es hochnehme, es lernt, oh, ich muss immer schreien und dann lasse ich hier die Puppen tanzen. Es ist ja kognitiv überhaupt nicht in der Lage, sowas zu lernen. Also es ist ja völlig, keine Ahnung. Also es ist wirklich sehr interessant zu sehen, was Propaganda in der Lage ist zu leisten. Also dass wir sozusagen alle nicht mehr auf unseren gesunden Menschenverstand und auf unsere empirische, erfahrbare Welt achten, sondern eben sagen, okay, wenn man ein Kind also im Bett der Eltern schlafen lässt, dann ist das verhätscheln. Warum ist das verhätscheln? Also das ist ja eine Theorie, eine Hypothese einfach, die dann einfach alle so annehmen, dass das so ist. Und das ist.
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Weil das ist bestimmt, ja. Ich freue mich jetzt schon drauf. An dieser Stelle lasst uns alle versuchen, freundlich und respektvoll miteinander umzugehen. Weil es gibt halt verschiedene Ansichten und das ist auch in Ordnung. Aber genauso ja. das, was du meinst. In meinem Umfeld gibt es jetzt Eltern, die haben ein Eltern-Kind-Bett gekauft. Das sind sozusagen, das ist ein 2 Meter breites Bett plus 2x90 dran.
Ja.
Das nimmt den ganzen Raum ein. Es ist mega bequem und meine Bekannten feiern es total, weil sie sagen, wir schlafen halt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wir schlafen durch. Alle sind zufrieden und glücklich. Und natürlich gab es auch in deren Umfeld jetzt dieses, ja, oh, das ist aber ganz schwierig. Oh, das ist aber ganz schwierig. Die werden ja nie eigenständig. Und ich denke mir, ja, oder sie fühlen sich ganz geborgen, werden dadurch sehr eigenständig, weil sie ein Urvertrauen haben, was nicht besser geht.
Ja, also war auch meine Strategie und da auch einfach, ich habe darüber eigentlich wenig gelesen oder so gemacht, sondern ich habe sehr intuitiv gehandelt. Und also ich fand das auch weird, meine kleinen Kinder, ich hätte das super komisch gefunden, die woanders hinzupacken, weil, keine Ahnung, ich bin so der Meinung, ich hätte ja auch nicht als Urmensch jetzt mein Kind in die Nachbarhöhle gelegt. Ja gut, jetzt leben wir halt nicht mehr in Höhlen und so, aber irgendwie, also ich wollte es immer nah an mir haben, um auch selber die Sicherheit zu spüren, dass alles in Ordnung ist. Und meinen Kindern ging es genauso und dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Ich will damit nicht verurteilen, wenn Menschen das anders machen. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ich kann gar nicht mehr schlafen dann. Ich komme nicht mehr in Tiefschlaf, ich kriege keine Kraft mehr. Und das ist so einfach quälend und ich kann kein guter Mensch mehr am Tag dann sein, weil ich einfach nur noch müde bin. Und ich glaube auch nicht, dass Kinder zerstört werden, wenn man sie im eigenen Bett schlafen lässt, muss man eh begleiten.
Dann sag doch mal, was vor allem hilfreich ist. Also was bedeutet ein emotional stabiler Mensch?
Also stabil heißt nicht, dass meine Emotionalität gleichförmig verläuft, sondern eine emotionale Stabilität habe ich im Grunde, wenn ich meine Gefühle gut managen kann. Das heißt, dafür muss ich sie erstmal wahrnehmen, das wäre das Erste. Ich muss gelernt haben, verschiedene Gefühle wahrzunehmen. Wenn es sehr gut gelaufen ist, habe ich auch gelernt, diese zu benennen. Und dann kann ich noch ableiten, in welcher Form ich auf diese Gefühle reagieren kann, bestmöglich. Das heißt, wenn ich Angst habe, bemerke ich das und weiß, welche Verhaltensweisen mir ein geborgenes Gefühl wiederherstellen, zum Beispiel. Und wenn ich das gut kann, dann habe ich sozusagen keine Störungen durch meine Gefühle, sondern sie sind mir gute Hinweisgeber für meine Bedürfnisse. Und das würden wir als emotional gesund oder stabil bezeichnen.
Würde man das auch als achtsam bezeichnen?
Naja, Achtsamkeit kann ein gutes Mittel sein, um eben Gefühle wahrzunehmen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, mit 5 schreienden Kindern hinten im Auto unter Zeitdruck im Stau stehe und einen wichtigen Termin habe, dann ist das wahrscheinlich ein Moment, in dem ich sehr, sehr wenig achtsam bin, weil ich auf den Verkehr achte, auf die Kinder achte, auf die Zeit achte, irgendwie vielleicht am Handy noch eben manage, Bescheid zu sagen, wir kommen zu spät und so weiter. Und in diesem Moment werde ich mich meiner selbst nicht gewahr sein und dementsprechend eben auch meine eigenen Gefühle in dem Moment nicht als Prio 1 wahrnehmen. So ich das nicht besonders geschult
bin. Und würdest du sagen, dass
bin oder so, ne?
Und würdest du sagen, dass vor allem, weil ich sag mal so, wenn man vor allem kleine Kinder hat, gehen ja oft die eigenen Bedürfnisse oft flöten.
Ja.
Weil man natürlich sich um das kleine Würmchen auch gerne kümmert und das kann halt auch noch nicht so viel sagen.
Ja.
Und würdest du sagen, es wäre trotzdem in der Zeit total wichtig, dass Eltern immer achtsam mit sich auch umgehen und sagen, okay, das und das ist jetzt gerade, so fühle ich mich gerade, das ist momentan das Problem. Wie kriege ich das jetzt wieder hingebogen? Weil ich kann mir vorstellen, emotional stabile Menschen werden natürlich auch erzogen, wenn die Eltern emotional stabil sind.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig, dass Eltern Kindern helfen, Gefühle zu benennen. Und das macht man am besten, indem man zum Beispiel auch seine eigenen Gefühle benennt. Und auch zeigt, welche Implikationen daraus folgen. Also in solchen Situationen ist es auch gut, den Kindern mitzuteilen, ich stehe gerade stark unter Druck, ich habe jetzt gerade Stress, weil ich mich ärgere, dass wir den Termin nicht einhalten können. Es tut mir leid, ich bin jetzt gerade kurz angebunden. Oder was wir häufig nicht kommunizieren, ist Grenzen und die dahinterliegenden Gefühle. So, und das ist günstig, wenn wir das machen, weil Kinder dann eben auch sehen, dass das erlaubt ist, dass man das machen kann, dass man sagen kann, ich bin jetzt traurig, ich möchte jetzt hier auf dem Sofa sitzen und weinen. Oder ich bin erschöpft, ich möchte jetzt eine Weile meine Ruhe haben. Und wenn wir als Eltern das den Kindern zeigen, dann lernen die eben auch, A, dass es erlaubt ist, sich seine Bedürfnisse einzufordern und B, dass man mit diesem Einfordern von Bedürfnissen oder Erfüllen von Bedürfnissen Gefühle auch beeinflussen kann. Und sie lernen eben auch, was adäquat ist. Weil häufig ist es so, dass zum Beispiel auch Gefühle anders ausagiert werden, als es eigentlich passend ist. Ein Klassiker finde ich, also alle Frauen in meiner Familie, die wütend gewesen sind, haben sehr häufig, statt, was ich naheliegender fände, vielleicht laut zu werden oder sich Grenzen zu setzen oder so, still geweint. Weinen ist ja eigentlich etwas, was Traurigkeit beinhaltet. Und das war auch etwas, was ich früher als Kind immer gemacht habe, dass wenn ich wütend war, habe ich immer geweint und immer leise.
Ich auch.
Ich nehme an, du hast es auch so gelernt, weil das auch lange sozusagen sind.
Nee, gelernt habe ich das nicht, weil in meiner Familie ist es nicht so eigentlich. Also ich bin, in meiner Familie habe ich das nicht gelernt tatsächlich, aber ich habe das, ich bin eine totale Wutheulerin.
Ja, ist eigentlich komisch, weil eigentlich, ne, weinen ist eigentlich mit Traurigkeit eher assoziiert. Und Wut sollte ja eigentlich etwas sein, wo man laut wird und anderen sagt, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen günstig ist, wenn wir als Eltern eben adäquat auf so etwas reagieren. Und auch beide Elternteile vor allen Dingen. Also weil häufig ist das auch etwas, was so weiblich konnotiert ist, dass die Mütter dann sagen, oh, ich bin traurig oder oh, ich bin wütend. Und Väter das weniger tun, weil sie es auch selbst weniger gelernt haben. Also da ist immer wichtig, sich auch ruhig daran zu erinnern, zu sagen, äußere doch, was du fühlst. Weil das ist wichtig für Kinder zu hören als Vorlage. Sowas ist möglich, sowas geht. Und die müssen das auch einordnen lernen überhaupt. Also Babys haben ja weinen und nicht weinen. Also die Gefühle, die auch in meiner Praxis am häufigsten genannt werden, scheiße und nicht scheiße.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ausbaufähig in der Differenzierbarkeit.
Ja, interessant. Das stimmt. Natürlich, weinen ist eigentlich mehr mit Traurigkeit verbunden. Und wenn es dann über Wut kommt. Gibt es denn bestimmte Dinge, worauf Eltern noch achten können?
Ja, wichtig sind die Bestärkung in den Gefühlen. Fachsprachlich nennt man das Validieren. Also, wenn ein Kind ein Gefühl hat, ist es wichtig, nicht zu sagen, und das ist bei uns allen wichtig, also es geht gar nicht nur um Kinder, auch wenn eine Partnerperson bestimmte Gefühle hat oder Freunde oder so, ist es wichtig, den Leuten erstmal zu sagen, ah, ich verstehe, du fühlst dich jetzt gerade traurig. Schlecht sind solche Sachen wie, aber das ist doch gar nicht schlimm. Oder auch bei Angst zum Beispiel, ach, du wirst das bestimmt super machen. Das sind alles so gut gemeinte Ratschläge und es ist auch nicht dramatisch, wenn einem das mal rausrutscht oder so. Aber wenn das das einzige Wording ist, dann ist das schlecht, weil dann lerne ich, ah, okay, ich bin jetzt traurig, aber darf ich ja gar nicht sein, weil ist ja gar nichts zum
ist
Weinen.
Ist ja gar nicht so
ich
schlimm.
Muss ja dankbar sein zum Beispiel, ne? Du hast doch alles. Und das ist nicht günstig, weil wir haben eben bestimmte Gefühle und das folgt auch nicht immer der Logik. Also wenn wir nur Angst hätten, wenn es wirklich um Leib und Leben geht, ja, also erstens wäre ich dann arbeitslos und ich glaube 80% aller Ängste wären dann auch nicht vorhanden. Und deswegen ist das wichtig, erstmal zu sagen so, ich sehe, dass du das und das Gefühl hast, das ist okay. Und da ist auch wichtig, dafür auch den Raum zu schaffen. Oft haben wir auch im Alltag so gar nicht den Raum dafür. Also innerlich, gerade wenn so Partner nicht richtig funktionieren oder PartnerInnen, dann ist es häufig dieses so, oh nee, ey, jetzt fängt er an, hier irgendwie zusammenzubrechen oder was. Also und das liegt ja daran, weil wir unter Druck stehen, weil wir gestresst sind. Und da ist es auch wichtig, für Gefühle sollte es auch Räume geben. Also das, was ich in der Praxis immer mache, einen Tee trinken, das ist schon etwas, was ganz günstig ist, wenn wir das auch in unserem Leben etablieren. Und das ist auch eine Geste, die ich auch im Privaten sehr oft mache, dass wenn ich merke, dass Leute irgendwie traurig, wütend, gestresst sind, dass ich dann sage, Mensch, komm, lass uns doch erstmal einen Tee trinken zusammen. Und einfach, das ist ja gar keine Lösung und hat mit der Sache gar nichts zu tun, aber es schafft einen Raum. Und das ist wichtig, dass wir für Kinder und auch für alle anderen Menschen, mit denen wir umgehen, Räume schaffen, in denen Gefühle auch da sein dürfen erstmal. Weil im Alltag haben wir ganz oft die Zeit dafür nicht.
Und wie geht man jetzt damit um, wenn man zum Beispiel ein Gefühl geäußert bekommt, egal ob Kind oder nicht Kind, ein Gefühl geäußert bekommt, man selbst denkt, aber ja, gut, ist jetzt nicht so schlimm. wie würdest du dann damit umgehen? Also, weil natürlich würde ich dann dem Gegenüber jetzt nicht unbedingt sagen, ja gut, stell ich nicht so an, ist nicht so schlimm. Aber es wäre auch irgendwie nicht authentisch zu sagen, ach Gott, das ist ja wirklich schlimm.
Ja, also das kommt häufig vor. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe super oft Menschen, die irgendwelche Sachen fühlen, wo ich denke so, hä? Aber das interessiert ja niemanden, was ich dazu denke. Und wir sind ja individuelle Menschen und natürlich bin ich jetzt an anderer Stelle ängstlich als du zum Beispiel. Oder ja. Du wirst wütend an Stellen, wo ich gar nicht wütend werde. Das ist ja auch das, was uns ausmacht und was uns auch stark macht insgesamt. Wenn wir alle immer exakt gleich funktionieren würden, das wäre ja grausam. Dann würden ja alle an der gleichen Stelle zusammenbrechen und alle in den gleichen Sachen gut sein. Das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen, darum geht es nicht. Und also ich sage dann sowas, Mensch, ich sage dann, das kann ich gut verstehen, dass dich das traurig macht. Ich sage damit ja nicht, oh, das würde mich auch traurig machen. Mhm. Und man könnte auch in Klammern setzen, das kann ich verstehen, dass dich das traurig macht, in Klammern, obwohl es mich persönlich jetzt nicht jucken würde. Das kannst du ja, ne, das ist ja legitim. Genau, aber muss man jetzt in dem Fall nicht kann's mitteilen. Ja, also es kann sehr schnell unhöflich sein. Ja, wobei das auch auf der anderen Seite kann das auch eine Ressource sein. Ne? Also ich habe zum Beispiel ein Gruppenprogramm gegen Ängste, die diagnoseübergreifend behandelt werden. Und da ergeben sich dann eben Gruppen von Menschen, die vor verschiedenen Dingen Angst haben.
Ah, und, interessant.
Genau, und ich glaube oft, das Heilsamste ist, dass dann der eine sagt, boah, wenn ich irgendwie einen Grashüpfer sehe, dann habe ich das Gefühl, ich muss sterben. Und eine andere Person sagt, krass, habe ich ja gar kein Problem mit. Aber wenn ich ein Honigbrot esse, dann raste ich halt komplett aus. Und dadurch, durch diese verschiedenen Perspektiven, wird auch das Ganze so ein bisschen legitimiert. Man sieht, ah, okay, ich habe das Problem, das hat aber jemand anderes halt nicht. Es ist also möglich, Dinge anders zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite ist auch ein Kompetenzerleben da. Ja, okay, ich flippe zwar bei Grashüpfern aus, aber Honigbrote kann ich richtig gut. Das ist natürlich ein absolut lebensnahes Beispiel, was wirklich wahnsinnig oft in der Praxis vorkommt.
Finde ich auch, ist auf jeden Fall aus deinem Praxisalltag. Weiß ich. Jetzt wissen alle, dass ich Angst vor Honigbroten habe. Ja, genau. Okay, also was ich da mitnehme ist, ich muss es selbst nicht nachvollziehen können. Wichtig ist trotzdem das Gefühl erstmal ernst zu nehmen, gar nicht den Sachverhalt.
Ja, perfekt.
Und sag mal, und wenn man jetzt trotzdem alles so macht, alles richtig, man schafft Raum für Gefühle, man validiert, man setzt sich hin, man hört zu, man äußert aber auch seine eigenen Bedürfnisse, ist ja ganz wichtig, dass man nicht immer sagt, ah, du fühlst dich jetzt so, ja, dann machen wir alles anders, weil alles dreht sich um dich, damit erzieht man, glaube ich, auch keine, also damit erzieht man eigenständige Menschen, aber die Gefahr ist groß, dass die immer denken, alles dreht sich nur um sie. Das heißt, jeder hat in dieser Gesellschaft irgendwie Platz und jeder hat seinen Raum und auch für Mama und Papa und für Geschwister ist der Raum genauso wichtig. Kann dann trotzdem noch was entstehen, dass ein Mensch dann nicht emotional stabil ist?
Ja, also es gibt noch viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also ist es zum Beispiel so, dass natürlich auch Peergroups und externe Faktoren eine Rolle spielen.
Ja, klar,
also,
genau. Ja,
genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Schule bin, wo alle Andersartigkeit sehr schlimm in Anführungszeichen bestraft wird mit Mobbing, Beschimpfungen, Schikanierungen und so weiter, dann kann es eben sein, dass trotz eines emotional stabilen Elternhauses ich anfange zu zweifeln an mir und meinen Gefühlen. Deswegen, also man kann als Familien oder als Eltern eigentlich nur die Grundsteine legen, was ja schon eine Menge ist, ne? Und man würde auch erwarten, dass Menschen, die sich in ihren Gefühlen und in ihrem Sein deswegen sicher sind, solche Krisen durch zum Beispiel Peergroups, also Freundesgruppen, besser überstehen. Aber man hat nicht alles in der Hand einfach. Also es kann
natürlich
auch jemand
nicht,
zum Beispiel in eine wahnsinnig invalidierende Partnerschaft geraten. Mhm. Und die ist ab einem gewissen Alter halt auch wichtiger und spielt eine größere Rolle als Eltern, die gesagt haben, hey, deine Gefühle sind wichtig. Wenn man in einer Partnerschaft ist, wo der andere sagt, hey, deine Gefühle sind absolut falsch und scheiße und die solltest du alle nicht haben, dann kann das trotzdem zu großen Belastungen führen.
Was siehst du denn? Gibt es für dich irgendeine Gefahr in diesem, wie stelle ich die Frage? Gibt es für dich über Gefühle sprechen? Kann ja auch in eine falsche Richtung gehen, ne? Also ich, oder? Kann es nicht in der falsche Richtung, ich bin mir gerade unsicher, aber dieses, ich kenne Menschen, bei denen habe ich das Gefühl, die wollen unbedingt immer sowas rauskitzeln bei mir und dann denke ich immer, nee, alles ist gut, so, ich sag Bescheid, so. Mhm. Die möchten so gerne helfen und zwar gar nicht, weil sie merken, oh, bei Anna ist irgendwas gerade im Ungleichgewicht, da würde ich gerne helfen, sondern weil die immer so suchen wollen, wem kann ich jetzt noch ganz viel zuhören und ich möchte so gerne Tipps geben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß ungefähr, was du meinst. Also wenn Leute kommen und sagen, oh, das muss ja dann aber ganz belastend für dich sein, dies, das. Und man denkt so, nee, ist es jetzt halt einfach nicht. Und die wollen sich sozusagen um Dinge kümmern, die gar nicht, die erst konstruiert werden quasi dafür. So meinst du es, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau. Ja, das ist, und dass das auch in der Erziehung natürlich vorkommen kann. Also ja, wenn ich jetzt überlege, mein Kind, was vom Kindesalter ins Erwachsenenalter übertritt, hat, ich sag mal so, jetzt gerade irgendwie kommt nach Hause, hat keinen Bock jetzt mit mir über irgendwas zu sprechen und geht halt ins Zimmer und dann komme ich rein und sage, nee, komm, jetzt lass uns einmal sprechen, was denn los? Nee, alles gut. Ja, aber jetzt erzähl doch mal, was ist dein Raum, wollen hier einen Raum für Gefühle schaffen und so. Mhm. Das kann ja auch manchmal kontraproduktiv sein.
Ja, da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle immer wieder sagen, dass meine Erfahrungswelt muss nicht die der anderen sein. Auch wenn es mir zum Beispiel in der Situation nicht gut gehen würde, heißt das nicht, dass das bei anderen der Fall ist. Auch wenn ich das Bedürfnis habe, über meine Gefühle zu sprechen, haben andere zum Beispiel nicht das Bedürfnis. Manchmal liegt man ja vielleicht richtig, wenn man sagt, das ist, glaube ich, belastend für dich und die Person sagt, nee, ist es nicht. Aber vielleicht ist es für die andere Person nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Raum schaffen für Gefühle, dass wir Gefühle ernst nehmen, dass wir aber auch einen respektvollen Umgang damit haben, ob jemand etwas teilen möchte oder nicht. Also das ist auch wichtig,
genau,
auch in der Kindererziehung zu sagen, ist okay, wenn du mir das nicht erzählen möchtest, dann ist das okay.
Und einfach nur zu sagen, das Angebot schaffen, zu sagen, aber genau, ich bin hier.
Genau, ich bin da und ich halte das auch gerne mit dir aus. Und man kann auch sprechen, warum jemand sich nicht wohlfühlt in der Situation, um sich zu öffnen. Also manchmal ist es auch so ein, wir neigen alle immer dazu, Lösungen zu generieren. Also da will jemand was erzählen, es war heute ein beschissener Schultag, hat mich alles genervt,
ja,
und dann kommt, ja, aber dann musst du dich mal engagieren, dann musst du mal mit dem Lehrer sprechen, dann musst du mal in die SV gehen, dann musst du, und man denkt so, nee, ich möchte gar nichts. Ich möchte einfach nur sagen, dass es mir scheiße geht, Punkt.
Ja, ich suche schon selbst eine Lösung.
Ja, ja, genau.
Ganz interessant, so als Randnotiz, ich hatte am Wochenende ein Punktspiel beim Tennis. Mhm. Und da sitzt ja immer jemand auf der Bank manchmal so und coacht dich, ne, und sagt dir irgendwie, wie es besser geht. Und da bin ich irgendwann gekommen und habe gesagt, pass auf, ich möchte nicht hören, wie ich es besser machen kann. Ich möchte nicht hören, was ich jetzt noch machen soll. Ich möchte nur hören, das machst du richtig gut, weiter so.
Ja, genau.
Und das ist aber also in meinem näheren Umfeld gibt es auch Personen, die sehr gerne immer mal eine Lösung direkt haben. Und man denkt manchmal, nee, ich möchte jetzt gar keine Lösung, ich möchte es einfach nur erzählen. Und das ist wahrscheinlich der Schlüssel, ne?
Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Und dass wir auch die Grenzen von Menschen respektieren, wenn sie sagen, nein, ich empfinde das anders. Oder nein, ich möchte nicht teilen, wie ich es überhaupt empfinde. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast, das ist auch auf eine Art übergriffig. Ich kenne das auch, wenn Menschen dann kommen und sagen, ach, das muss ja furchtbar für dich sein. Und ich denke mir so, nee, sorry, du kennst mich einfach nicht. Und für mich sind diese Dinge nicht furchtbar. Und das vorauszusetzen, ist immer auch ein Stück weit übergriffig.
Ja, stimmt. Und was gibt es noch für Faktoren, die hilfreich sind für einen emotional stabilen Menschen?
Also dann ist es noch wichtig, dass man Präsenz zeigt. Bei Freunden und Kindern ist das auch wieder dasselbe, auch wenn es negativ ist. Also wir schrecken häufig davor zurück. Das beste Beispiel dafür ist Trauer. Wenn jemand einen Menschen verloren hat und er trauert, dann ist es ganz, ganz häufig so, dass sich eine Menge Menschen abwenden, weil wir auch da oft das Gefühl haben, oh Gott, ich müsste jetzt irgendwas Positives sagen oder was ist besser macht und kann ich ja nicht, weil die Person ist einfach gestorben. Und dann ist so dieses, oh Gott, bevor ich gar nichts machen kann, wende ich mich lieber ab. Und das ist nicht günstig, sondern bei all unseren schlechten Gefühlen, ob das Liebeskummer ist, ob das Trauer ist, ob das Unzufriedenheit ist oder Wut oder irgendwelche Dinge, die einem im System nicht gefallen, ist das total wichtig, dann zu sagen, okay, ich bin trotzdem da. Ich halte das gerne auch mit dir zusammen aus.
Ja.
Und das ist auch ein wichtiger Faktor. Und als letztes, das ist jetzt noch gar nicht mal so nur auf die emotionale Entwicklung bezogen, aber auch das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist für die Entwicklung von Menschen und auch für uns, wie wir miteinander umgehen. Zulassen, dass wir unterschiedliche Individuen sind. Also anderen auch den Raum geben, anders zu sein als man selbst. Das finde ich total wichtig bei Kindern auch. Und ich kenne auch selber als Mutter dieses Gefühl, so, hä? Ja, also ich habe dich doch gemacht. Wie kann das jetzt sein, dass du so anders bist als ich? Also, sodass man so eine leichte Anspruchshaltung irgendwie hat. So, ich versorge dich ja. Also musst du jetzt eigentlich auch ein bisschen so sein, wie ich das gut finde. Und das ist ganz, ganz wichtig, da gewahr zu sein, das wahrzunehmen und das auch zu reflektieren. Warum habe ich das? Warum soll das so sein? Warum kann mein Kind nicht einfach anders sein? Ist das, was ich voraussetze? Denn ist das gesetzt? Müssen Menschen so sein, wie ich denke, dass sie sein müssen? Oder kann man nicht auch einfach ganz anders sein? Ein eher lapidareres Beispiel, aber ich finde, da fängt das schon an, ist Mode. Da kriege ich immer die Krise. Also das fand ich schon als Kind beknackt, dieses in der Schule, ich weiß nicht, ob du das kennst, Mütze ab. Mein Gott. Ich sage ja auch nicht Buntfaltenhose raus, aus. Also eine Basecap ist ein Teil eines modischen Ausdrucks und also es ist noch niemandem der Kopf geplatzt oder es hat noch niemand schlecht gerechnet, weil er eine Mütze auf hatte.
Ach so, aber findest du nicht, also ich finde das beim Essen und am Tisch und wenn man zusammen sitzt, auch eher unhöflich, wenn man eine Basecap trägt.
Ich gar nicht.
Oder eine Mütze. Ah ja.
Genau. Und Hut. Also ich finde das gar nicht, weil, ja, ich weiß gar nicht, ich habe immer nicht den Blick für sowas. Also ich habe vielleicht auch nicht diese Art von Regeln beigebracht bekommen. Also ich würde jetzt zum Beispiel in der Kirche eine Kopfbedeckung absetzen, weil ich glaube, das ist Teil des Respekts vor Religion. Oder ich würde jetzt auch nicht mit einem Spaghetti-Top eine Kirche besuchen gehen oder sowas. In solchen Dingen finde ich, ist Kleidung, hat auch was mit Respekt zu tun. Aber ob Mützen oder irgendwie auf welche Art und Weise gestylte Haare, wie auch immer getragenes Make-up, Schmuck, Nägel und so weiter, da bin ich der Meinung, dass jeder Mensch sich so entfalten können sollte, wie er das möchte. Und auch da ist es so, meine Meinung dazu ist nicht relevant.
Also ich finde, ich muss es, ja, sehe ich tatsächlich in der Schule zum Beispiel Mützen, also so Basecaps, da würde ich als Lehrerin halt sagen, pass auf, es ist mir einfach wichtig, in eure Augen zu gucken. Es ist wichtig, euch zu sehen, um euch was beizubringen. Ich möchte mit euch in Kontakt treten. Und wenn ihr alle runterguckt und dann ist hier noch der Schirm, dann sehe ich gar nichts vom Gesicht. Und ich möchte aber mit euch in Kontakt treten. Und ich weiß, das scheint euch jetzt schwierig, weil das eigentlich zum Outfit gehört. Aber ich möchte mit euch in Kontakt treten und meiner Basecap geht es einfach nicht.
Ja, aber da ist ja so die Sache, wenn ich jetzt eine Basecap aufhabe bei unserem nächsten Treffen, wenn wir Kaffee trinken gehen, dann würdest du das ja nicht sagen.
Doch, also nee, sagen würde ich es vielleicht nicht, aber ich würde es fühlen. Also ich würde tatsächlich denken, krass, ja. Ja, ich würde tatsächlich, ich finde das, wenn man draußen sitzt und sich vor der Sonne schützt oder so, dann hat so was noch eine andere Funktion, muss ich sagen. Ja. Aber wenn ich jetzt wenn wir drinnen am Tisch sitzen würden, also frage ich zum Beispiel meinen Partner auch, habe ich jetzt letztens, und da hat er erst nur vergessen, habe ich gesagt, stört, würdest du dich stören, die Mütze das Käppi abzunehmen beim Essen? Ja, stört mich total.
Das ist ja witzig. Aber weil ich würde eher nämlich denken, wenn sich jemand hinter seiner Cap versteckt, um keinen Augenkontakt zu halten, dann habe ich ein anderes interaktionelles Problem. Dann würde ich ja fragen, fühlst du dich nicht wohl? Oder, weil ich hätte jetzt gedacht, du sagst, nee, wenn du eine Cappy aufhast, ist mir das egal. Wir reden ja dann auch trotzdem. So, du bist ja zugewandt, das weiß ich. Und dann hätte ich nämlich so gesagt, ja, genau, so würde ich es auch sehen. Und, das wäre einfach wichtig gewesen, dass ich es einfach genauso sehe. Spaß. Nee, aber dann hätte ich halt gesagt, so, siehst du, es liegt ja was anderes vor, wenn jemand sich dann hinter seinem Schirm versteckt quasi.
Ja, das kann ich verstehen. Und natürlich habe ich es vor allem auch so beigebracht bekommen.
Und was wäre dann, weil das ist ja spannend, mit Jogginghose?
Ist mir egal.
Ah ja, okay, ja. Weil das finden
Mokieren. Obwohl es
ja
mich zum Beispiel bei KollegInnen im täglichen Arbeiten, denke ich immer, ist jetzt schon ein Arbeitskontext, kann man sich irgendwie vernünftig anziehen. Denke ich, sage ich nicht, aber denke ich schon.
Ja, also ich glaube, dass
und das... Und kommt auch, entschuldige, ich unterbreche dich kurz, und kommt auch darauf an, was für eine also wenn es eine Jogginghose, wo du denkst, ist ein Outfit-Jogginghose, okay. Wenn es aber einfach eine Jogginghose mit 10 Flecken drauf ist, denke ich, boah, ist auch schon dein Arbeitsplatz.
Ja, genau. Also ich finde auch, Kleidung respektvoll sein sollte.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber in meiner Schulzeit war das so, ich hatte Lehrpersonal, die haben einfach dieselben Klamotten getragen über Wochen.
Ja.
Und das habe ich als respektlos empfunden, weil das auch dementsprechend gemufft hat. Und ich finde, sich pflegen, dass man keine, ja, nicht belästigend für andere ist, finde ich respektvoll.
Genau. Und ich finde auch, ich fand es immer, es gab einen Lehrer, der war immer sehr gut angezogen, immer mit Hemd und Jeans, aber gar nicht jetzt so over the top. Es gab auch einen im Anzug mit einer Weste drunter. Aber das mit dem Hose, Hemd, habe ich gedacht, ja, das ist irgendwie, das zeugt auch von Respekt und genau, ja.
Ja. Ja, aber das ist irgendwie, also ich sehe darin eben die Individualität von anderen. Also ich gehe jetzt auch nicht bauchfrei und mit Jogginghose zur Arbeit. Ist auf gar keinen Fall und ich würde das niemals tun. Ich würde mich darin auch sehr, sehr unwohl fühlen und ich würde auch für mich entscheiden.
Ich würde das gerne sehen.
Ich sehe das nicht als adäquat. Können wir gerne mal machen. Nicht, dass ich das nicht hätte im Schrank, ne? Vor allen Dingen, ich teile mir ja die Garderobe mit anderen jungen Menschen, deswegen, ich habe wirklich wahnsinnig fancy Teile.
Wow, ja, das stimmt.
Das würde dich überraschen. Aber wenn jemand anderes das tut, fühle ich mich nicht beleidigt. Also hier kommen auch Leute so in die Praxis und dann denke ich nicht, oh Gott, haben sie keinen Respekt hier vor mir und meiner Therapie oder unserer Therapie.
Und denkst
also
du auch nicht,
Arbeit.
Mein Gott, das ist aber hier interessantes Outfit?
Nein.
Ja, weil du einfach gut bist.
Ja, nein, also, ja, genau.
Ja, doch, ich urteile gar nicht darüber, aber auffallen tut es mir schon.
Also ich finde auch, also meine Neugier überwiegt oft. Ich finde das spannend, wenn andere Menschen andere Sachen anziehen. Also ich finde auch, wenn jemand doll tätowiert ist oder es gibt eine Person in Bremen, die läuft immer mit kleinen Hunden rum. Es ist eine männlich gelesene Person, die einen Rock trägt und ganz viele Ketten und Ringe da dran und so.
Aber das finde ich schön.
Genau. Und die keine Haare hat, sondern aber ganz am ganzen Körper tätowiert ist. Und sowas, also ist das für mich so eine Freude. Also weil das für mich ist das so spannend irgendwie. Also ich finde das, ich gucke dann gerne hin. Ich starre jetzt auch nicht rum, ne? Aber ich finde das toll, wenn es so viele Verschiedenheiten gibt und wenn Menschen so viele verschiedene Arten des Auftretens haben, nach außen hin auch, weil ich empfinde es auch, dass nach innen hin Menschen so viel verschieden sind. Und deswegen für mich ist das stimmig irgendwie. Und ich finde das spannend. Also es ist richtig eher eine Freude, die das auslöst. Ich finde das positiv. Und auch gerade Sachen, die ich noch nie gesehen habe oder so. Also ich habe auch eine Person zum Beispiel, die hat so bestimmt 6 Zentimeter lange Nägel. Finde ich spannend. Ist einfach, also würde ich auch nicht tragen. Würde mich auch übelst abnerven im Alltag und so. Aber ich finde das toll. Finde ich das spannend, wenn andere das haben.
Ja, ist doch toll, dass du das, also ich finde das auch, aber ich kann mich nicht davon frei machen, dass ich es nicht bewerte. Also ich mag es auch nicht so gerne, dass wir alle immer gleich rumlaufen, so, dass so eine Mode und jetzt tragen alle das und so. Das finde ich auch doof. Ich finde das auch sehr spannend, wenn Leute sich anders kleiden. Absolut. Ich finde, man merkt auch sehr deutlich, ob Leute sich anders kleiden oder halt ob Leute sagen, mir ist egal, wo ich hingehe, so laufe ich halt rum und da ödelige Sachen aus dem Schrank holen. Und das bewundere ich nicht.
Also ich muss ja auch Leute darauf hinweisen in der Praxis, wenn sie unangenehm riechen zum Beispiel, weil sie wenig Körperpflege betreiben. Das ist Teil von vielen Erkrankungen und das muss ich dann auch ansprechen und sagen. Und da stimme ich mit dir überein. Also wenn jemand sehr unangenehm riecht, sodass ich und viele andere Menschen denken, boah, das ist nicht in Ordnung, also das ist unangenehm, dann muss man das ansprechen. Ja, genau. Also aber worum es ja eigentlich ging, ist dieses, dass man auch Kindern Individualität zuspricht. Und zum Beispiel, wenn die sagen, was weiß ich, ein Kind zum Beispiel in meiner Familie sagt, dass es Fleischkonsum unethisch findet. Und da haben wir gesagt, ja Mensch, hast du gute Argumente, warum nicht? Und so konsumieren wir alle relativ wenig Fleisch. In den letzten Folgen habe ich schon von meinem Fetisch erzählt. Aber so im Alltag achten wir sehr stark auf Tierwohl, weil das eben einer Person bei uns wichtig ist.
Ja, das
und da
ist
haben wir auch nicht gesagt, ach, du bist ja erst 3 Jahre alt, so, was interessiert uns deine Meinung? Sondern wir haben gesagt, okay, wenn das ein Mensch ist, der eine hohe Sensitivität hat und eine ganz starke Empathie und dem das wichtig ist, dann akzeptieren wir das einfach so und fördern das. Und da habe ich schon ganz häufig gehört, ach ja, auch bei euch diktieren so die Kinder, was ihr jetzt so macht oder was. Ja, also warum nicht? Wir machen ganz viele Sachen, wo die Kinder sagen, wir finden das so und so oder wir hätten das gern so und so. Und dann wird gemeinsam darüber diskutiert und unsere Meinung ist nicht automatisch mehr wert, weil wir Erwachsene sind einfach. Und das ist, glaube ich, hilfreich, um zu fördern, dass sich Menschen auf eine individuelle Art entwickeln und auch merken, dass sie das dürfen und dadurch nicht weniger geliebt werden.
Ja, ich finde, der große Unterschied ist tatsächlich, nein, eure Kinder diktieren eben nicht euren Alltag und eure Kinder diktieren ehrlich gesagt gar nichts, sondern wir hören uns einfach die Meinung von allen an und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden und das finde ich in Ordnung. Manche Entscheidungen, glaube ich, müssen Erwachsene treffen. Also wenn jetzt dein Kind kommt und sagt, ich trinke jetzt Bier oder Schnaps, dann wirst du sagen, nee, das machst du nicht, weil du bist erst so und so viele Jahre alt.
Ja.
So, manche Entscheidungen werden von Erwachsenen getroffen und manche Entscheidungen stehen halt zur Diskussion. Und ich finde halt, emotional stabile Menschen kennen auch trotzdem das Wort Nein.
Auf jeden Fall. Und man kann ja auch, ich habe zum Beispiel auch gerade eine relativ sinnlose Regel aufgestellt und habe einfach darum gebeten, dass die eingehalten wird, also jetzt ist das so unkonkret, also ich habe eines meiner Nachkömmlinge, ist sehr, ja, wie soll man das sagen, mutig und springt sehr gerne von Dingen runter. und springt also dementsprechend auch super gerne vom Zehner. Leider mache ich mir die Hosen dabei gestrichen voll.
Ja.
Ich empfinde das als eine extrem gefährliche Sache. Ich weiß, wenn ich mir Statistiken angucke, natürlich passiert da manchmal was, aber es ist selten. Also eine Fahrt über die Autobahn ist schlimmer und die verbiete ich nicht. Also ich weiß, dass das keine rationale Entscheidung ist, die ich da treffe, aber da war es einfach so, dass ich mein Kind gebeten habe, ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, du hast das auch schon oft gemacht und machst das gut und toll. Ich würde dich einfach bitten, das nicht zu tun, weil ich kann damit ganz, ganz schlecht umgehen. Und deswegen, also ich finde auch sowas ist ja möglich, ne? Und das ist ein Nein und mein Kind hat sofort gesagt, kein Problem, ist nicht so schlimm, kann ich darauf verzichten. Ich weiß ja jetzt für mich, dass ich es kann, mehr brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so doll für mich. Und wenn das für dich schlimm ist, dann will ich es auch nicht machen, dann ist es okay. Und deswegen, also ich finde, Individualität fördern heißt ja nicht, sich komplett zurückstecken oder immer dem anderen beipflichten oder so, finde ich gar nicht. Aber sozusagen, dass man ein respektvolles, ja, ich glaube, man kann es alles mit Respekt runterbrechen, dass man ein respektvolles Miteinander hat, wo man miteinander spricht über seine Bedürfnisse und dann eben Kompromisse aushandelt.
Ja, genau das ist es. Genau das würde ich auch sagen. Und wie würdest du es denn jetzt handhaben? Angenommen, ihr, du und dein Partnerin wollen umziehen und sagen, nee, wir müssen jetzt, das ist für alle besser aus den und den und den und den Gründen. Wir kaufen uns jetzt ein riesengroßes Haus auf dem Land. Ja. Und ihr habt auch Gründe, warum ihr sagt, nee, aus diesen und diesen Gründen ist das wichtig. Würdet ihr die Entscheidung mit euren Kindern besprechen? Und wenn die sagen, nein, dann macht ihr es nicht? Oder würdet ihr sagen, wir besprechen es, wir besprechen die Gründe, aber es passiert auf jeden Fall?
Das ist unterschiedlich je nach Alter. Und also wir haben ja schon einen Umzug gemacht und uns ein riesiges Haus gekauft, Spaß, ein winzig kleines, sehr kaputtes Haus gekauft, weil wir einfach mehr Wohnraum brauchten. Und da ist es definitiv so gewesen, es waren nicht alle Kinder damit einverstanden.
Ah ja.
Also und Bock hatte keiner drauf, das muss man einfach sagen. Also ich meine, wir hatten ja auch keinen Bock drauf, ne? Aus einem kleinen, heilen Haus in ein etwas größeres, sehr kaputtes Haus zu ziehen, das ist schon eine relativ beknackte Entscheidung, die natürlich Sinn macht, wenn man es langfristig betrachtet. Und Erwachsene und Kinder haben eine unterschiedliche Wahrnehmung von langfristigen Konsequenzen. Also hat eins von meinen jungen Kindern hat einfach nur mitbekommen, vorher hatte ich irgendwie ein heiles Haus und jetzt lebe ich in so einer kaputten, abgefuckten Baustelle. Und das war auch sehr lustig, weil der hat das gar nicht so krass kommentiert, das Kind, aber hat dann im Nachhinein gesagt, dass er ein Jahr lang jeden Tag dachte, was soll der Bullshit? Um es wörtlich zu zitieren. Und ja, wir haben auch gesagt, ja, mein Gott, wir haben eigentlich dasselbe gedacht, als wir aufgewacht sind. Aber wir wissen halt, dass wir hätten in dem Mietobjekt nicht bleiben können. Es war auch definitiv vom Raum her nicht machbar. Also, deswegen haben wir eben langfristig eine Entscheidung getroffen, okay, wir müssen jetzt Abstriche machen, um langfristig eben mehr Raum zu haben. Und solche Entscheidungen würden wir dann auch gegen den Willen der Kinder treffen. Also machen wir auch. Aber wir versuchen schon immer, das zu berücksichtigen. Und sowas wie aufs Land ziehen, da würden wir aber tatsächlich auch alle Familienmitglieder mit einbeziehen. Weil jetzt sind eigentlich alle so alt, dass keiner, also dass alle so eine Sicht in die Zukunft auch haben. Und das würden wir auch mit berücksichtigen. Und ich glaube, wenn jetzt alle, das wäre ja eine Frage, wenn man es jetzt demokratisch sieht und alle Stimmen gleichgewichten, wären wir als Eltern in der Unterzahl und ja, dann würden wir darauf verzichten, glaube ich.
Ja, interessant.
Also kommt
ja
immer drauf an.
Ja, stimmt, in dem Alter, ja, es hängt vom Alter ab, absolut.
Ja, genau.
Okay, ich würde sagen, wir fassen einmal zusammen, was hilfreich ist, um emotional stabile Personen heranzuziehen. Was wäre hilfreich für eine emotional stabile Person? Das Wichtige ist, dass man vor allem einen Raum für Gefühle schafft, dass man Kindern beibringt, dass erstmal alle Gefühle in Ordnung sind, selbst vielleicht, wenn wir als erwachsene Personen sie nicht genauso empfinden oder sie nicht nachvollziehen können, ist es wichtig, Gefühle zu validieren und Gefühle ernst zu nehmen und Gefühle zu verstehen. Damit einhergehend ist auch manchmal einfach das Wichtige, zuzuhören, zu sagen, ich höre dich, ich verstehe dich und nicht immer sofort einen Lösungsansatz zu suchen, weil manchmal möchte die Person, und da geht es gar nicht nur um Kinder, sondern auch um Freundschaften, um Familienmitglieder, möchten einfach ihre Gefühle und ihre Situation erläutern und erzählen, aber möchten jetzt gar nicht unbedingt unmittelbar immer einen Lösungsvorschlag, sondern manchmal möchte man sich das einfach von der Seele sprechen, wie man es so schön sagt. Und dann auch, gerade beim Heranziehen von Kindern, zulassen, dass es unterschiedliche Individuen sind. Wir alle sind unterschiedlich, wir lieben das aneinander, wir schätzen das aneinander, dass wir so unterschiedliche Perspektiven auf die Welt und aufs Leben haben. Deshalb kommt man in einen Austausch, deshalb hat man gute Gespräche und da sind Kinder nicht von ausgenommen. Also auch Kinder sind unterschiedliche Individuen und wir sollten Platz und Raum schaffen, dass Kinder ernst genommen werden in ihren Gefühlen, in ihren Bedürfnissen, was nicht dazu führen soll, dass wir Eltern keine Bedürfnisse und keine Gefühle mehr haben. Wir haben die genauso wie Kinder, aber Kinder sind eben genau wie wir Eltern gleichberechtigt und wir haben nicht automatisch Recht als Eltern. Lasst uns in Gespräche gehen, aber vor allem validiert die Gefühle eurer Kinder und sagt, okay, das fühlst du gerade, ich verstehe, dass du das so fühlst. Wie kann ich dich unterstützen? Wie können wir die Situation für dich erträglicher machen? Und dann gemeinsam nach einer Lösung suchen. Vero, würdest du mir da zustimmen oder habe ich was vergessen?
Komplett richtig, alles so. Das ist die perfekte Anleitung, die wir jetzt in die Welt hinausschicken können.
Und dann haben wir ganz viel emotional stabile Kinder und mit diesem Abschluss würde ich sagen, liebe Vero, vielen Dank für diese Gehirnerschütterung. Mal ein etwas anderes Thema, aber eigentlich ein Thema für Basisarbeit.
Ja.
Wenn wir nämlich ganz viele emotionale, stabile Menschen haben, dann hat Vero nicht mehr so viele PatientInnen in der Praxis und wir können viel mehr Podcast aufnehmen.
So sieht's aus.
In diesem Sinne vielen Dank, liebe Vero. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ach, das ist ja Popschutz. Okay. Warte, ich muss da ja auch rangehen.
Ich sehe dich jetzt wieder nur zur Hälfte. Hallo! Was ist unser Thema? Emotionale Entwicklung. Wie hieß es jetzt noch?
Ja. Genau, eine gute emotionale Entwicklung, eine gesunde emotionale Entwicklung.
Ja. Was ist hilfreich, um eine gute emotionale... Ah ja. Und zwar mit der Fragestellung...
Da hätte man doch einen Tacken vorplanen sollen.
Genau.
Sorry, bin ich im Kopf, schneide ich gerade das. Das geht gar nicht. Das ist ganz schlimm. Ich sehe quasi mein eigenes Audioband, was ich produziere. Oh mein Gott.
Und, oh nee, warte. Nee, ich habe das eben so gesagt. Und nochmal hoch und höher die Stimme.
Ja, hoch. Genau, richtig schlimm. Ja. Das ist eine Ebene, die man irgendwie auch nicht aufmachen will dabei. Genau. Schon recht lange angehalten. Ich hoffe, ich vergesse meinen letzten Satz nicht. Du bist weg.
Jetzt habe ich sogar eben gepfiffen aus Versehen. Hast du das gehört?
Nee. Ja. Achso, nee, habe ich nicht gehört.
Ich will damit auch nicht verurteilen.
Ey, übrigens voll witzig, einen Tag nach unserer Pfeiffolge war ich im Theater und die haben in diesem Theaterstück einfach 90% der Zeit gepfiffen. Ich war so abgefuckt.
Ich soll dir von meiner Schwester ausrichten, es täte ihr total leid, aber es könnte sein, dass sie das Bedürfnis hat, wenn sich das nächste Mal sie zu pfeifen.
Ganz ehrlich, ich kann nichts für ihre Impulskontrollstörung.
Ich möchte gerne einen Applaus haben, wie schnell ich diese Scheiße hier jetzt abgebaut habe.
Gibt's Applaus, natürlich.
Gibt es doch nicht, dass das heute so ist.
Ja, ach, irgendwas ist ja immer, weißt du. Ja, aber wenn du jetzt verkrampft sitzt, dann lieber liegen.
Nee.
Ja, so ist gut, so ist genau wie vorher, dann kann ich es alles verschnitzen. Gut, jetzt müsstest du eine Frage stellen.
Du könntest noch sagen, ich will damit nicht verurteilen.
Das habe ich schon gesagt.
Aber da glaubst du
da
nicht,
warst du
als
halt
das.
Nicht da.
Ach so, aber du glaubst, dass es bei dir mit drauf ist?
Ja. Ach so. Du bist nur raus. Ich bin hier völlig stabil. Ich habe dann für mich alleine hingepodcastet.
Ach so. Ja, dann stelle ich doch jetzt mal eine Frage. Weil wir die Lustigen sind.
Das ist eine Frage, mit der ich jetzt nicht gerechnet habe.
Also das ist eine gute Frage. Ja, vielleicht, aber der hat halt auch einen riesen Knall, muss man sagen.
Ja, das ist vielleicht sogar hilfreich. So, warte, wir müssen nochmal wieder reinkommen.
Oh Gott. Schwierige Folge.
Ja, wir hatten jetzt validieren, Sprache finden. Ja, jemand sagt, man kann es nicht nachvollziehen. Genau. Und da habe ich gesagt, der musst du auch nicht.
Genau.
Ja, das wird schwer zu schneiden, aber ich kriege das hin. Merkst du eigentlich, dass ich manchmal auch so schneide, so dass für mich gar kein Zusammenhang mehr besteht?
Ja, aber es ist nicht so schlimm.
Es geht manchmal nicht anders.
Schlimm. Ich überlege, ob ich hier jetzt gerade einmal die Tür zumache. Ja.
Ich habe echt versucht, es nicht.
Hier wird in Zeitlupe durch den Raum getanzt.
Ach so.
Weil das Handy hier lag.
Ah, okay.
Tschüss. Entschuldigung, ich habe gerade einen wunderschönen Ausdruckstanz gesehen.
Das ist toll, ja.